sagen, dass ich total unfrei war oder so, aber heute war es echt nochmal was ganz anderes. Irgendwie so Lobpreis war echt der Hammer, irgendwie Bibellesen war der Hammer, Beten war der Hammer, so einfach mit Gott zusammen zu sein, war richtig, richtig schön. Und ich muss echt sagen, Freiheit ist etwas richtig Gutes. Also das lohnt sich wirklich, frei zu werden, es ist gut, frei zu sein. Ich weiß nicht, ob es so stimmt, wie Marius Müller-Weder sagt, dass Freiheit das Einzige ist, was zählt, das wahrscheinlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon irgendwie eine richtig gute Sache, wenn man frei ist in Christus und zu dieser Freiheit hinkommt, zu der Christus uns berufen hat, dann ist das toll. Wer weiß, in welchem Predigtthema wir uns gerade befinden? Ja, immer noch Geistesgaben. Wir haben noch ein paar Geistesgaben ausstehen und ich bin nach wie vor wild entschlossen, alle durchzupredigen, über die ich einigermaßen Erkenntnis habe. Also es gibt irgendwie ein oder zwei, wo ich einfach nicht genau weiß, was das Wort damit meint, also die Bibel. Darüber werde ich dann nicht predigen, aber es gibt noch ein paar, von denen ich das weiß und ich werde heute mit einer weitermachen, die eine meiner Lieblingsgaben ist. Ich weiß nicht, ob man sowas sagt, aber es gibt ja schon Sachen, die man besonders gerne haben möchte und da gehört die bei. 1. Korinther 12, ich lese nochmal die berühmten Verse vor, die hoffentlich schon mittlerweile die ganze Gemeinde mitsprechen kann, weil ich die schon so oft vorgelesen habe. Ab Vers 4. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt, damit wir anderen Leuten damit dienen also. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, den dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Ist irgendjemand gerade gedeutet? Nein, ich weiß nicht, was es war. Aber es war nicht Hebräisch. Das alle bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Irgendjemand prophetiert und weiß, über welche Gabe ich heute predigen will? Wer hat es gesagt? Was hast du gesagt? Ah, super. Tatsächlich, da ist einer. Genau, ich möchte gerne predigen über die Gabe der Heilung predigen. Was hast du gesagt, Jürgen? So. Das war gefaked, schäm dich. Und macht uns glauben, dass er da eine Gabe hätte, meine Güte. Sachen gibt's. Genau, ich möchte gerne predigen über die Gabe der Krankenheilung. Und mir ist das echt wichtig, das vorher nochmal zu sagen, wie dass wir manchmal irgendwie ein falsches Gabenverständnis haben. Also ich hoffe, dass keiner mehr irgendwie das hat. Und dass wir es alle wissen, irgendwie, dass es ja auf den Geist ankommt. Und es ist der Geist, der die Gaben schenkt. Und letzten Endes ist es, wie der Heilige Geist durch uns wirken will und wie er durch uns wirkt, so werden wir in allen Gaben funktionieren können. Und es ist nicht irgendwie so statisch, wie sich das manche Leute vorstellen, dass man dann nur die eine Gabe hat und jetzt kannst du schon in Sprachen beten, dann wirst du niemals einen prophetischen Eindruck haben oder so. So ist es überhaupt nicht, sondern es ist der Geist, der durch uns wirkt. Und das finde ich gerade irgendwie jetzt bei Krankenheilung total wichtig, weil es ganz klar noch in der Bibel drin steht, im Evangeliumsbefehl, also im Missionsbefehl heißt er ja, im Markus-Evangelium heißt es irgendwie, dass den Leuten, die Jesus glauben, dass sie ihnen Zeichen folgen werden und eines dieser Zeichen ist, Kranken werden sie die Hände auflegen und es wird ihnen besser gehen. Manche Bibelübersetzungen sagen sogar, sie werden gesund werden. Also wo es eigentlich ganz klar ist, jeder Christ irgendwie hat den Geist und jeder Christ irgendwie kann irgendwie dafür beten und sollte auch mal dafür beten, sollte es wenigstens mal ausprobieren. Und wir sollten nicht mehr so dieses Denken haben, dass es so ein paar Cracks gibt, die das können und wir anderen das nicht können, sondern sollten es wirklich testen. Also jemand, der, wo man sagen würde, er hat eine Geistesgabe, das ist jemand, der besonders gut ist da drin, aber das heißt nicht, dass niemand anders das auch kann. Und letzten Endes ist es so, wir alle haben den gleichen Heiligen Geist. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Und der Geist, der in mir wirkt und lebt, der wirkt auch in Ferry. Und der Geist, der in Ferry ist, der ist auch in Judith. Und der gleiche Geist ist überall hier im Raum. Und es ist sogar der gleiche Geist, den Jesus Christus gehabt hat. Also es ist wieder der gleiche Heilige Geist, der damals wie eine Taube irgendwie auf ihn gekommen ist und wie bei seiner Taufe im Jordan. Es ist immer noch wieder derselbe Heilige Geist. Und er hat immer noch dieselben Sachen drauf, die er vorher drauf gehabt hat, also vor 2000 Jahren. Und wir können uns wieder darauf verlassen, wie das Gottes Geist uns Möglichkeiten geben wird, die vollkommen über dem stehen, was wir jetzt im Moment an Möglichkeiten haben. Dass er uns natürlich helfen kann, natürliche Sachen auszuschöpfen, aber dass er uns auch helfen kann, übernatürliche Gaben zu haben. Und in das hineinzukommen, wie das Gott seine Kirche übernatürlich baut. Und deswegen hoffe ich irgendwie, dass keiner hier irgendwie so eine Hürde hat und sich denkt, ja, jetzt habe ich mal irgendwie einmal für einen Kranken gebetet und das hat nicht geklappt. Ich habe wohl nicht die Gabe der Krankenheilung und das dann nie wieder versucht. Und dann möglicherweise immer noch jemanden anruft, irgendwie von dem er glaubt, irgendwie die Gabe der Heilung, der so die Gabe der Heilung hat, wenn irgendjemand in der Familie krank ist. Sondern ich hoffe wirklich, dass ihr euch lernt, darauf zu verlassen, wie das in euch und wie der Geist Christi ist und wie das der Heilige Geist in euch ist. Und dass es deswegen eigentlich keine Grenzen gibt, irgendwie, dass wir Gott zutrauen können, etwas in unserem Leben zu machen und durch uns zu wirken, ganz egal, was das ist. Und ich würde gerne über die Gabe der Heilung predigen, indem ich eine Geschichte zur Grundlage nehme, die unser guter Herr erlebt hat. Lukas Evangelium, Halleluja, Lukas 14, ab Vers 1. Lukas 14 ist der Hammer. Lukas 14 beschreibt einen Abend, möglicherweise einen typischen Abend im Leben des Jesus C. Er war eingeladen bei einem hohen Pharisäer zum Essen. Vielleicht war es auch nicht abends, ich weiß nicht, wann man damals gegessen hat, stelle ich mir so in unserer Kultur halt so vorne, man isst abends. Und Jesus ist da und er mischt die ganze Party auf. Also Jesus scheint so jemand gewesen zu sein, den musste man vorsichtig sein, wenn man den auf seine Party eingeladen hat, weil der immer so etwas Raumfüllendes hatte und jede Gelegenheit beim Shop ergriffen hat zu predigen. Und so war das auch auf dieser Party. Also er setzt sich hin, fängt an zu essen und das Erste, was er macht, ist einen heilen. Dann sagt einer irgendetwas Unbedachtes und er nimmt das zum Anlass zum Predigen. Danach kommt noch eine Predigt am gleichen Abend und da geht es dann schon richtig evangelistisch los. Irgendwie einer fragt ihn, wie er ins Reich Gottes kommen kann und Jesus predigt darüber. Und ich denke mal, dass dann wahrscheinlich sich auch Leute bekehrt haben. Also einfach so ein richtig schöner, guter Abend christlicher Freizeitgestaltung. Man trifft sich zum Abendessen und macht alles irgendwie, was Gott so tun kann. Und wenn ich das lese, bin ich begeistert. Bin ich richtig begeistert. Weil das ist nach wie vor mein Ziel, da will ich hinkommen. Ich will auch jemand sein, wie der jede Party ruiniert, positiv ruiniert, auf der er eingeladen ist. Ich möchte das auch, wie das Leute sich dreimal überlegen, ob sie wollen, wie dass ich auf ihre Party komme und da predige. Weil ich es einfach cool finde. Und ich weiß noch früher so, als ich gerade Christ geworden bin, vor 13 Jahren oder so, wir waren oft so breit vom Heiligen Geist und wir haben im McDonald's Gottesdienste manchmal gemacht. Wir sind da hingefahren und haben dann irgendwie uns gegenseitig gesegnet und haben Lobpreis gemacht und waren total breit. Und das war, ach, es war einfach herrlich. Ich weiß nicht, warum die uns nicht rausgeschmissen haben. Wahrscheinlich haben die nicht gedacht, irgendwie 20 Leute, die irgendwie so drauf sind, die schmeißt man nicht raus. Das ist viel zu gefährlich. Und ich wünsche mir, dass das wieder kommt, so, ne, dass die Christen einfach richtig präsent sind, dass es völlig normal ist für uns, irgendwo in Burger King zu predigen, irgendwie, weil irgendjemand am Nachbartisch etwas Unbedachtes sagt und uns das irgendwie dazu bringt, etwas über Gott zu sagen. Ja, ich bitte dich, dass es so wird, Jesus, danke, Amen. Als Jesus an einem Sabbat in das Haus eines führenden Pharisäers zum Essen kam, beobachtete man ihn ganz genau. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus wandte sich an die Gesetzeslehrer und die Pharisäer und fragte, »Hey Jungs, ist es am Sabbat erlaubt zu heilen oder nicht?« Sie schwiegen. Da berührte er den Mann, heilte ihn und ließ ihn gehen. Zu ihnen aber sagte er, »Wer von euch wird seinen Sohn oder seinen Ochsen, der in den Brunnen fällt, nicht sofort herausziehen, auch am Sabbat?« Darauf konnten sie ihm nichts antworten. Super gemeine Situation, ne? Und ich muss sagen, ich liebe ja echt Menschen, aber bei Pharisäern fällt mir das manchmal schwer, jedenfalls so bei den Pharisäern, so bei Jesus. Ich meine, es ist immer leicht, mit dem Finger drauf zu zeigen und ich versuche dann auch immer wieder drüber zu beten und Jesus zu fragen, hey, wie ist das, habe ich noch einen Pharisäer in mir? Irgendwie bin ich auch manchmal so drauf. Aber ich finde, das ist echt super fies, was die mit Jesus gemacht haben. Die haben ihn immer belauert und geguckt, ob er irgendwie was Falsches macht. Und so ihr Favorite war dabei, heilen am Sabbat oder irgendetwas am Sabbat machen. Und jetzt laden ihn diese windigen Typen ein zu sich nach Hause, zu einem Festessen, zufällig am Sabbat. Und zufällig ist dann noch ein Kranker da. Und so wie ich mir das vorstelle, war das eine total abgekartete linke Sache. Das Wort sagt das hier, sie beobachteten ihn schon die ganze Zeit. Also auch bestimmt super entspannte Atmosphäre da, war bestimmt echt herrlich da zu sein. Ich meine, das ist so wie wenn du bei deiner Uroma so ein Geburtstag bist und die ganze Zeit gucken die alten Tanten irgendwie, ob du auch die Gabel rechts hast oder ob du sie links hast. Oder zwischendurch sagt irgendwie immer Mutter, irgendwie nimm den Ellenbogen vom Tisch, irgendwie das gehört sich nicht und leg dir die Serviette auf den Schoß. Ey, und so muss das da gewesen sein. Die haben ihn die ganze Zeit belauert und geguckt, ob er irgendetwas Illegales macht. Oder ob er irgendwann mal etwas sagt, irgendwie was gotteslästerlich sein könnte. Oder ob er irgendetwas sagt, was ihnen theologisch nicht ganz einwandfrei vorgekommen ist. Und wahrscheinlich haben sie ihre Notizblöcke mitgehabt und hin und wieder ist mal einer irgendwie pinkeln gegangen und hat irgendwie Protokoll geführt, so stichpunktartig. Und hat dann gesagt, ja, Jesus hat hier gesagt und haben da wieder was aufgeschrieben. Und sie haben im Grunde genommen nur darauf gelauert, dass Jesus etwas Böses macht. Und das Böse, was sie sich gedacht haben, was er machen wird, ist heilen am Sabbat. Und dann setzen sie da einen Wassersüchtigen hin. Und das ist kein unauffälliger Kranker. Also Wassersucht, das muss schlimm sein. Da lagert sich Wasser im Gewebe ab und die Leute sind sehr angeschwollen irgendwie in den Gelenken und überall sonst und es tut ihnen weh und wenn man da in die Haut eindrückt, irgendwie, dann bleibt der Hubbel erstmal irgendwie ein paar Minuten oder sogar Stunden da, irgendwie, je nachdem wie viel Wasser da drin ist. Und es muss echt unangenehm sein. Und das war einfach jemand, den konnte man nicht übersehen. Also das war nicht so jemand, der an einem gebrochenen Herzen litt oder der eine Rippe angeknackst hatte, irgendwas, was man nicht sehen konnte und überspielen konnte, sondern da sitzt dieser total offensichtlich Kranke neben Jesus an der Festtafel und isst mit. Und die ganze Zeit ein Haufen Pharisäer da, die sich überlegen, wann wird er ihn heilen? Wann wird er ihn heilen? Wann wird er ihn heilen? Und ich finde das krass. Also ich finde das krass, dass es Leute gibt, die ihre Theologie über das Leben eines Menschen stellen. Und die sagen, wie unser Gesetz, unser Gebot, das ist wichtiger, als dass es so einem armen Schwein geholfen wird. Und wir wollen nicht, dass es diesem Menschen besser geht, zumindest nicht am Sabbat. Es sind genug andere Tage in der Woche, aber am Sabbat darf das nicht passieren. Ich meine, man kann das heutzutage gar nicht mehr verstehen, weil uns unser Sonntag nicht annähernd so heilig ist, wie denen ihr Sabbat heilig war. Aber es ist einfach eine total krasse, menschenverachtende Einstellung, die sagt irgendwie, dass es Sünde ist, jemanden zu heilen an einem ganz bestimmten Tag. Und ich mag das, wie Jesus im ganzen Neuen Testament wieder damit umgegangen ist. Das ist eigentlich wie so ein Mechanismus bei ihm war, was wie so ein Knopf, auf den man drücken konnte, dass er so voll war wie mit der Liebe Gottes, dass es nicht ertragen hat, wenn irgendwo Leute waren, denen schlecht gegangen ist. Und dass er immer, wenn er jemanden gesehen hat und wieder krank war, dass er hingegangen ist, dass er den geheilt hat. Und wie ganz egal, ob das jetzt ein Samstag oder ein Sonntag oder ein Montag oder ein Dienstag oder ein anderer Tag war, dass er nicht irgendwie auf den Kalender geguckt hat, dass ihm die Meinung von Leuten ganz egal war. Und ich glaube, dass Jesus wusste, dass er sich total in die Nesseln setzen würde, wenn er ihn gerade heute heilen würde. Aber Jesus war das egal. Er hatte so eine Liebe zu diesem Menschen. Er konnte es nicht ertragen, wie dass dieser Mann irgendwie noch einen Tag länger mit seiner scheiß Wassersucht leben musste. Er fand das unerträglich, irgendwie, dass es diesem Menschen so schlecht geht. Und er wollte ihm einfach Gutes tun. Und er hätte das natürlich auch anders machen können. Er hätte ihm ja sagen können, ey, komm morgen wieder. Oder vielleicht hätte er mit ihm rausgehen können und hätte ihn dann heimlich heilen und wegschicken können. Und dann kommt er vom Klo zurück und sagt so, ja, der Wassersüchtige muss irgendwie leider nach Hause gehen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Und packt mir eben noch die Reste von dem ein. Aber das hat er nicht gemacht. Es war ihm sowas von egal, was die Leute wieder von gehalten haben. Er wollte einfach, dass es diesem Menschen gut geht. Und ich glaube, dass da echt der Charakter Gottes irgendwie sichtbar wird und dass ein Prinzip sichtbar wird, nämlich dass Gott es um Menschen geht und dass unser Gott Menschen so liebt, dass ihm egal ist, was irgendjemand davon hält, wenn er jemanden anrührt oder heilt, dass es keine besonderen Tage bei Gott gibt. Es gibt ja auch irgendwie so diese Theologie, so ja, im Moment ist das noch nicht dran, im Moment bist du noch nicht so weit und Gott kann dich jetzt noch nicht berühren. Ich glaube, dass Jesus das total ad absurdum führt, dass Jesus nie irgendwie gefragt hat, irgendwie, ob jetzt irgendwie so der bestimmte Tag da ist, sondern dass Jesus es einfach gemacht hat, dass er es in seinem Herz nicht aushalten konnte, irgendwie diese Kraft Gottes zu haben und nicht irgendwie mit einem solchen Menschen zu beten und dass er nicht gesagt hat, es ist gerade nicht dran. Und wenn wir so das Gefühl haben heute oder sogar die Theologie irgendwie heute öfter mal vertreten, es ist noch nicht dran, irgendwie, dass Gott irgendwie etwas tut, dann ist das, glaube ich, falsch. Ich glaube, dass Gott immer was tun will. Und dass es bei Jesus so offensichtlich war, irgendwie, dass er es nicht mal irgendwie ertragen konnte, bis zum nächsten Tag zu warten. Dass er noch nicht mal irgendwie sagen konnte, ja komm, in 5 Stunden geht die Sonne unter irgendwie und dann ist irgendwie der Sabbat vorbei und lass uns dann doch irgendwie noch mal reden. Dass er es einfach nicht aufschieben konnte. Ich glaube, das zeigt einfach, wie das Herz Gottes für Menschen, denen es schlecht geht und diesen Wunsch Gottes, irgendwie Leuten zu helfen und zwar nicht erst morgen oder übermorgen oder zu einem bestimmten besonderen Tag oder einer tollen Gelegenheit, sondern dass Gott sich echt danach sehnt, Menschen jetzt zu helfen, dass Gott es nicht mag, wenn es Leuten schlecht geht. Jetzt in dieser Geschichte steht das nicht so deutlich, aber es gibt so ein paar andere Geschichten, wo Jesus Menschen was Gutes getan hat. Manchmal irgendwie durch Predigen, manchmal durch Heilen, manchmal auch anders. Und es steht immer wieder irgendwie dann da drin, dass bevor er das macht, dass er Mitleid hat. Manche Bibelübersetzungen sagen, es reute ihn irgendwie, als er Leute gesehen hat. Manche sagen, wieder wurde er von Mitleid erfüllt. Manche sagen, dass er von Erbarmen irgendwie erfüllt war. Und das sind alles irgendwie recht schwache Worte. Wie das Griechische sagt eigentlich meistens, wieder drehte sich ihm das Herz im Leibe um. Er hat ja richtig mitgelitten. Er hat den Schmerz von diesen Leuten gesehen. Er hat gesehen, wie es ihnen geht. Und konnte es nicht ertragen, dass es ihnen weiter so schlecht geht, während er die Möglichkeit hat, etwas daran zu machen. Und ich merke schon, ich werde nicht nur über Krankenheilung predigen, sondern hier auch nochmal richtig über den Charakter Gottes predigen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das verstehen, dass Gott mit uns mitleidet. Dass Gott es nicht gut findet, wenn es irgendjemandem schlecht geht. Und dann ist es nicht nur im Bereich von Heilung, es kann irgendwie alles Mögliche sein. Gott gefällt es nicht, wenn Menschen leiden. Und Gott möchte irgendwie, dass etwas daran geändert wird. Gott möchte irgendwie, dass seine Liebe greifbar wird und dass Leuten geholfen wird. Und das nicht erst morgen oder übermorgen oder in 10 Stunden oder so, sondern echt jetzt. Und ich glaube, es heißt auch für uns, dass Gott uns heute zur Verfügung steht. Und dass es nicht irgendwie auf irgendwann verschoben werden muss, sondern dass Gott echt heute Abend hier ist. Und dass Gott heute Abend mit Menschen reden möchte. Dass Gott vielleicht heute Abend in dein Herz kommen möchte, in dein Leben kommen will, wenn du noch nicht angefangen hast, mit ihm zu leben. Aber dass Gottes Liebe irgendwie heute da ist und um dich wirbt und etwas in deinem Leben machen will. Bin ich fest von überzeugt. Bevor mich hier verquatsche. Jesus heilt den Kranken und merkt, dass es nicht so gut ankommt. Und er steht auf, läuft vielleicht ein bisschen auf und ab, guckt die Pharisäer an und sagt, okay Jungs, wer von euch würde nicht, wenn ihm sein Kind, sein 3-jähriger Junge in den Brunnen fällt, 8 Meter tief, sofort kommen und den rausholen. Und dabei nicht darauf achten, ob es Sabbat ist oder ob es ein anderer Tag ist. Oder wer von euch würde, wenn ihm ein Viech da reinfällt in den Brunnen, in denselben Brunnen, wer würde nicht irgendwie sofort hingehen und sich bemühen, dass das Viech wieder rauskommt? Und die konnten nichts darauf sagen. Und ich glaube, dass sie deshalb nichts darauf sagen konnten, weil sie auf einmal merkten, dass sie Prioritäten haben, die sogar noch über ihre komische Sabbat-Theologie gegangen ist. Und dass wahrscheinlich jeder von ihnen ehrlicherweise hätte sagen müssen, ja, wenn mir irgendein Tier reinfällt, ich würde es rausholen. Wenn mir mein Kind sogar reinfallen würde, ich würde es rausholen. Und was Jesus damit ja eigentlich sagt, ist, du musst dir nicht mehr Gedanken darüber machen, ob es dran ist, irgendwie einem Menschen etwas Gutes zu tun, einen Menschen zu heilen, für ihn zu beten, für ihn einzustehen, als dass du dir Gedanken darüber machen würdest, ob du dein Kind gerade aus dem Brunnen rausholst. Es müsste genauso selbstverständlich sein. Jesus vergleicht es direkt und sagt, hey, das Heilen von Leuten ist genau das gleiche wie ein Tier aus dem Brunnen holen. Etwas, was jeder mit ein bisschen gesunden Menschenverstand machen würde. Wo keiner irgendwie so herzlos wäre, irgendwie vorbeizugehen, wenn da irgendwie so ein Kind da irgendwie tief im Brunnen liegt und rumquakt, schreit, blubbert. Ja, genau. wo es ein ganz normaler Instinkt wäre, also wo es ein Reflex wäre, und man würde es irgendwie sofort machen. Und das Komische ist irgendwie, dass heute, 2000 Jahre später, sich die Theologie irgendwie so sehr geändert hat und so kompliziert und so komplex und so komisch geworden ist, dass sich Menschen irgendwie in der gleichen Situation wirklich Gedanken darüber machen, ob es Gottes Wille ist, dass einem Menschen geholfen wird oder nicht. Und dass es tatsächlich irgendwie Christen gibt, die sich in einer gleichen Situation Gedanken darüber machen, ist es vielleicht Gottes Wille irgendwie, dass dieser Mensch krank ist? Ist es vielleicht Gottes Wille irgendwie, dass es diesen Menschen so schlecht geht? Ist es vielleicht irgendwie Gottes Wille irgendwie, dass dieser Mensch gerade irgendwie, ach, keine Ahnung, was für einen Schicksalsschlag erlebt hat und nicht irgendwie dahin kommen, mit einem ganzen Herzen dafür zu beten, dass es ihm wieder besser geht, weil sie immer irgendwie noch so das im Hinterkopf haben, dass es möglicherweise so sein könnte, dass Gott es ja mit verursacht hat oder irgendwie, dass Gott es sogar will, dass vielleicht eine Lehre dadurch erteilt werden soll und man es nicht irgendwie klar drauf hat, dass es immer irgendwie Gottes Wille ist, in einer schlimmen Situation einem Menschen zu helfen, weil man sich nicht mehr so sicher ist, wie ob Gottes Charakter wirklich ist, nur Liebe zu sein und rein gut zu sein, oder ob Gott nicht manchmal doch irgendwie etwas total Fieses in unser Leben hineinbringt, um uns irgendetwas beizubringen. Und das ist so eine Sache, über die könnte ich mich echt ärgern. Also ich ärgere mich ja jetzt gar nicht. Ich bin total entspannt, wie während ich hier predige. Ich bin total, naja, vielleicht nicht ganz. Aber ich meine, es war damals, war es total einfach. Und echt, Theologie im Neuen Testament ist was total Simples. Es war immer die ganz einfache Gleichung, Gott ist gut und deswegen will er etwas Gutes. Und auf der anderen Seite der Gleichung steht, Feind ist böse, macht was Schlechtes. Ich meine, Jesus sagt das so deutlich in Johannes 10, Vers 10 und sagt irgendwie, der Dieb oder der Feind ist nur gekommen, um zu rauben und zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Und er sagt, der Feind ist ganz klar, wer das ist der Teufel. Und auf der anderen Seite, wie steht denn, wie das Gott den Menschen was Gutes tun möchte? Ein Bibelvers, den ich in der letzten Zeit mal auswendig gelernt habe, Apostelgeschichte 10, Vers 48 ist es, da heißt es, Vers 38? Ja, Vers 38, kannst du ihn auswendig? Ja, schade. Kann jemand anders auswendig? Dann komm nach vorne. Okay, da ist Petrus gerade bei Cornelius und sagt ihm, erklärt ihm das Evangelium und sagt dann, wie das Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes umhergezogen ist, Gutes getan hat und alle geheilt hat, die von der Gewalt des Teufels überwältigt worden sind, denn Gott war mit ihm. Also wo es einfach ganz klar ist, ne? Jesus ist rumgezogen und hat Gutes getan. Und es ist das irgendwie, was Gottes Charakter ist. Gott wollte Gutes tun und wie allen Leuten, denen es gerade schlecht geht und wie Leuten, wo gerade Probleme am Start sind, denen wollte Gott was Gutes tun, die wollte Gott segnen. Und es war nicht irgendwie die große Frage, ob Gott vielleicht irgendetwas da zugelassen hat oder irgendetwas verursacht hat. Jesus hat nie irgendwie vorher, bevor er gepredigt hat oder Leute geheilt hat, irgendwie Gott gefragt, so hey, ist es vielleicht dein Wille irgendwie, dass dieser Mensch krank ist, sondern es war total klar. Und mittlerweile, 2000 Jahre später, ist es nicht mehr klar. Ich hoffe, dass es euch klar ist, aber ich bin noch irgendwie mit so einer Theologie groß geworden, das ist irgendwie eine Sache, die mir immer wieder gesagt worden ist, dass du echt aufpassen musst, woran du dein Herz hängst, weil Gott wird dir das Liebste wegnehmen, was du hast, wenn dein Herz zu sehr daran hängt und er nicht mehr die Nummer eins ist. Und ich habe viele Leute in meinem Bekanntenkreis gehabt und habe, glaube ich, immer noch Leute in meinem Bekanntenkreis, die echt sagen, wie dass sie froh darum sind, schlimm krank geworden zu sein, weil sie dadurch wieder zu Gott gekommen sind. Und dann irgendwie meinen, ja, das ist ein Wirken Gottes gewesen. Das ist etwas, was Gott in mein Leben hineingebracht hat, um mir wieder den richtigen Weg zu zeigen. Ich hatte damals irgendwie Freunde, die total Angst hatten, dass sie ihr Herz irgendwie zu sehr an ein Auto gehängt haben. Also das waren irgendwie so Autoschrauber, Freaks und sowas. Und waren irgendwie auch mit Jesus unterwegs. Und hatten immer irgendwie Angst davor, dass ihr Auto ihr Götze wird, was auch immer das ist. Und dass dann irgendwann Gott irgendwie sich rächen wird und das Auto kaputt machen wird. Im schlimmsten Falle, wenn sie gerade drin sitzen, wie durch einen Unfall. Und haben echt Angst davor gehabt, dass Gott ihnen irgendwie so etwas antun könnte, um sie zu erziehen. Oder andere haben irgendwie gesagt, so ja, irgendwie pass auf mit Musik. Damals war mir Musik noch total wichtig, mittlerweile ist es das nicht mehr. Aber irgendwie, wo mir das echt Leute gesagt haben, wenn du zu sehr irgendwie an deiner Plattensammlung hängst oder an deinen CDs, und dann wird Gott irgendwann sagen, schmeiß die weg. Oder schlimmer noch, es wird ein Einbrecher kommen und wird damit selber abhauen und dann hast du den nicht mehr. Und mir kam das früher eigentlich total sinnvoll vor und dachte, ja, es könnte echt sein, irgendwie, dass das so eine Möglichkeit ist, wie Gott meinen Charakter bauen möchte. Aber mittlerweile weiß ich, ey, es ist fürchterlicher Unsinn. Natürlich kann Gott irgendwie jede schlimme Situation benutzen. Ey, Gott ist ein Meister in B-Plänen. Und natürlich irgendwie kann Gott dich irgendwie auch durch das Schlimmste irgendwie segnen und du wirst noch was Gutes darin vielleicht nachher wiederfinden. Aber Gott hätte es auch anders machen können. Gott kann dein Herz anders erreichen. Und wenn menschliche Eltern so drauf wären, wie wir uns manchmal unseren himmlischen Vater vorstellen, dann würde keiner von uns mit denen reden wollen. Also wenn mein Vater irgendwie mir hier mein Auto verbrennen würde oder sowas, und wenn ich nicht genug Zeit mit ihm verbringe, oder wenn ich irgendwie Sorge haben müsste, irgendwie, dass meine Mutter mir irgendwie ein Krebsgeschwür irgendwie da ins Essen reinmischt, irgendwie, wenn ich da nicht genug Zeit mit ihr verbringe oder sowas, dann möchte ich mir nicht vorstellen, wie meine Beziehung zu meinen Eltern heute aussehen würde. Und während wir bei menschlichen Eltern sagen, das darf doch nicht wahr sein, das kann doch nicht sein, dass es sowas gibt, trauen wir so etwas Gott zu. Und sagen zwar, es ist unser himmlischer Vater und sagen, er ist die Liebe in Person, aber trauen ihm im Grunde genommen viele von uns jede Schweinerei zu, die man machen kann, weil man glaubt, dass da irgendwie noch ein höherer Segen oder Sinn drin sein könnte. Und ich will das echt mal sagen, hier auch ganz deutlich, ich halte das für Verleumdung. Es ist etwas, was absolut falsch ist. Und dieses Gefühl, das ich manchmal habe, irgendwie, dass Gott irgendwie innerhalb der letzten 2000 Jahre irgendwann mit dem Teufel die Seiten gewechselt hat, das ist falsch. Es ist immer noch irgendwie genau das gleiche, wie es vor 2000 Jahren gewesen ist. Aber trotzdem machen sich heute irgendwie viele Leute irgendwie Gedanken darüber, wenn jemand krank ist und wir denken, das ist irgendwie etwas Tolles, was Gott in sein Leben gebracht hat. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, wenn Leute für Krankheit beten oder gegen Krankheit beten und auch noch Erfolge damit haben, dann kann das sein, dass das vom Teufel ist. Und das ist totaler Unsinn. Ich habe Dienstag noch so eine Zeitschrift gekriegt, unverlangt, also ich habe die nicht bestellt, aber die ist mir zugestellt worden und da war ein Artikel über Heilung drin. Und weil das irgendwie auch für mich ein großes Thema im Moment ist, dachte ich mir, ja, das lese ich mal. Hab den dann auch gelesen und mich darüber sehr geärgert. Weil der Mensch dann halt auch wirklich sagte, so die Zeichen und Wunder haben aufgehört. Das war damals so, zur Zeit Jesu und der Apostel, da war das wichtig, aber jetzt gibt's das nicht mehr. Und wenn Leute das immer noch erleben, wie das bei ihnen Kranke geheilt werden, dann muss man aufpassen, dass das nicht eigentlich satanischen Ursprungs ist. Boah, ich dachte, wie schrecklich. Ey, wie schrecklich, wie sehr kann man irgendwie das Wort Gottes missverstehen? Ich meine, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit, heißt es in Hebräer 13, Vers 8. Und wenn es damals irgendwie so war, dass Jesus Mitleid hatte mit Leuten, denen es schlecht ging. Und wenn wir damals irgendwie schon wussten, wie das Gott dabei sein wird, weil Jesus und Gott eins sind, und wie das Gott Mitleid mit kranken Leuten hat, dann kann es doch nicht sein, dass das heute anders ist. Dann kann es doch nicht sein, irgendwie, dass Gott heute irgendwie so drauf ist, dass er kein Mitleid mehr hat mit Menschen, denen es schlecht geht. Und wenn es damals irgendwie der Auftrag Jesu gewesen ist, solchen Leuten das Evangelium zu bringen und Befreiung zu bringen, Heilung zu bringen, eine gute Nachricht zu bringen, dann kann es doch nicht anders sein, als dass derselbe Heilige Geist, der damals bei Jesus, in Jesus war, der jetzt bei uns ist, dass dieser selbe Heilige Geist noch das Gleiche machen will wie damals. Man kann es doch nicht sein, dass Gottes Liebe weniger geworden ist oder komplexer oder schwieriger zu verstehen geworden ist, sondern ist es doch irgendwie vollkommen klar, es gilt immer noch das Gleiche. Gott ist immer noch gut, der Feind ist immer noch böse und Gott will immer noch Menschen segnen. Ach, wenn ihr Charismatiker wärt, würdet ihr jetzt Amen sagen. Holy moly. Halleluja. Das ermutigt mich. Und ich glaube, wir müssen echt diesen Knoten aus dem Kopf kriegen. Wir müssen den rauskriegen. Wir können das nicht zulassen, dass in unserem Denken, wie Gottes Charakter so angefeindet ist oder unsere Erkenntnis von Gottes Charakter so angefeindet ist. Es muss wieder dahin kommen, dass wir zu diesem simplen Glauben zurückkommen und sagen, hey, alles, was gut und vollkommen ist, das ist von Gott, so heißt es im Jakobusbrief, und das andere ist nicht von Gott. Und es muss dahin kommen, dass wir Leid und Elend widerstehen. Dass wir es nicht irgendwie als etwas Notwendiges ansehen oder als etwas Göttliches gar ansehen, sondern dass wir wissen, wie Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Gott will nicht, dass Menschen leiden. Und Gott hat uns aufgerufen, etwas dagegen zu tun. Wir sind die Leute, die jetzt dafür beten können. Wir sind die Leute, die jetzt irgendwie Hoffnung bringen können. Und wir sind die Leute, die jetzt Menschen rausholen können. Es ist der gleiche Auftrag. Und ich glaube, dass manchmal Leute irgendwie das nicht mehr richtig verstehen. Irgendwie damals, als Jesus das gepredigt hat, war das irgendwie ganz klar. Ja, gesunder Menschenverstand heißt, ich hole das Viech da raus. Heute wird es manche Leute geben, die sagen, ja, aber das kann man doch gar nicht mehr so vergleichen. Das ist doch gar nicht irgendwie das Gleiche, ob irgendwie das Kind reingefallen ist oder ob es jemand schlecht geht. Soweit ist das schon. Und ich fürchte mir, dass es heute irgendwie Leute geben würde, natürlich jetzt nicht in der Praxis, aber so im übertragenen Sinne, deren Kind wieder in den Brunnen fällt und dann jetzt da unten Platsch, Platsch macht und die dann erstmal sagen, ja, ich weiß auch nicht, wie was das zu sagen hat, ich würde dich gerne rausholen, aber ich muss erstmal wieder darüber beten, ob das Gottes Wille ist. Vielleicht will Gott dir ja irgendetwas zeigen damit. Vielleicht möchte Gott ja irgendwie deinen Charakter erziehen. Und bevor ich das nicht weiß, wie kann ich dich nicht da rausholen? Und mal ganz ehrlich, so eine Scheiße muss aufhören. Es muss irgendwie wieder ein ganz normaler Reflex kommen, so wie das bei Jesus gewesen ist. Leute krank, ich gehe hin und bete. Leute besessen, ich gehe hin und bete. Leute irgendwie ohne Gott kommen möglicherweise in die Hölle. Ach du Scheiße, das darf nicht sein. Ich gehe hin und rede mit denen. Es ist Gottes Wille, dass du errettet wirst, mein Freund. Leute haben irgendwie Probleme seelischer Natur, können irgendwie keinen Job halten oder sowas. Klar, ich gehe hin und bete mit denen, biete ihnen vielleicht Seelsorge an, helfe irgendwie jemanden zu finden. Aber mache doch irgendetwas aus dem Elend der Menschen, weil Christus in mir lebt und weil Jesus immer noch irgendwie das Herz gebrochen ist, wenn er Leute sieht, die leiden. Und weil es nicht möglich ist, mit diesem Heiligen Geist erfüllt zu sein, ohne es schrecklich zu finden, wenn es Menschen schrecklich geht. Und weil es nicht möglich sein dürfte, irgendwie für jemanden, der echt in einer Christusbeziehung lebt, einfach weiterzugehen oder zu denken, wie dass das im Willen wie seines himmlischen Vaters ist. Eigentlich kann es nicht so sein. Wenn wir erkennen, was der Charakter Gottes ist, werden wir alles dran setzen, um Menschen das Evangelium zu bringen und Menschen Freiheit zu bringen. Und das ist der dritte Punkt. Es gibt keine besondere Zeit, irgendwie Gott will immer eingreifen. Der zweite war, das Böse ist nicht von Gott, sondern das Gute ist von Gott und wir müssen uns keine Gedanken machen. Und das dritte ist, es kann sein, dass es manchmal schwierig ist, den Willen Gottes durchzubringen, aber dann wollen wir es trotzdem machen. Und wenn das Kind im Brunnen ist, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es vielleicht schwer, das rauszuholen. Das dreijährige Kind, da wird es nicht reichen, irgendwie den Strick runterzulassen, das wird sie nicht dran festhalten können, der Ochse noch weniger. Vielleicht musst du es dann auf andere Weise versuchen, vielleicht musst du einen Haken wie vorne an deinen Strick machen und dann danach angeln, vielleicht brauchst du irgendwie so einen Enterhaken, wie man manchmal auf Schiffen das hat. Und oh Mann, da habe ich jetzt irgendwie was angestellt. Vielleicht musst du selber reinklettern, vielleicht wird es nötig sein, den Brunnen abzutragen, keine Ahnung was. Aber es wird sich lohnen. Und es muss irgendwie eigentlich doch diese Einstellung da sein, die gleiche Einstellung, die Jesus gehabt hat und die gleiche Einstellung, von der die Pharisäer wussten, dass er sie gehabt hat, nämlich, es geht jemandem schlecht, da leidet jemand, ich will irgendwie es schaffen, dass Gottes Gnade dahin kommt, egal wie. Und wenn es auf die eine Weise nicht klappt, dann werde ich es auf die nächste Weise versuchen. Und wenn das nicht klappt, dann probiere ich irgendwie das dritte. Und wenn ich irgendwie so nicht in den Brunnen reinkomme, dann grabe ich vielleicht einen Tunnel dahin oder spreng das Ding oder mach sonst etwas. Okay, schlechte Methode. Das versucht mich. Werde irgendetwas anderes versuchen, aber ich werde doch nicht locker lassen, bevor das passiert ist, was Gott sich vorstellt und bevor diesen Menschen geholfen ist. Und ich finde, dass wir oft zu lau mit diesen Sachen umgehen. Und es ist schade, irgendwie bei Jesus Christus über Lauheit predigen zu müssen, aber ich tue es eigentlich fast überall, wo ich irgendwie bin. Und ich glaube, dass wir echt zu lau sind oft mit diesen Dingen, dass wir nicht irgendwie diesen brennenden Wunsch Gottes irgendwie verspüren, einer sterbenden Welt zu helfen und dass wir deshalb bereit sind, ganz schnell aufzugeben. Was es oft so ist, wir beten einmal, nicht geklappt, ist wohl nicht meine Gabe, schlimmer noch, ist vielleicht nicht Gottes Wille, mache ich nie wieder. Und deswegen hoffe ich irgendwie, dass dieses Bild mal richtig in unser Herz eindringt. Da ist dein Kind, das ist im Brunnen. Du hast eine totale Liebe dazu und du wirst alles tun, um das da rauszuholen. Ich glaube, dass es genauso Gott geht. Die Menschen sind seine Geschöpfe und er hat eine totale Liebe zu ihnen. Und sie sind rettungslos verloren. Es geht ihnen schlecht. Sie sind in einem Zustand, in dem sie niemals hätten sein sollen. Und er liebt sie und er will, dass sie rauskommen. Und ich glaube, wenn diese Einstellung da ist, dann muss das eigentlich passieren, wie dass man alles tun würde, um Leute zu helfen, um Leute zu retten. Egal, ob das im Heilungsbereich ist oder ich merke gerade, dass es mich total ins Evangelistische hineinzieht oder ob es einfach das ist, wie dass Menschen in das Reich Gottes hineinkommen. Es ist irgendwie ganz egal, wenn wir es einmal erkannt haben, dass Gott es nur gut mit Menschen meint, dass nichts Negatives, nichts Böses irgendwie bei Gott ist und dass es sein größter Wunsch ist, Leuten zu helfen, dann muss das irgendwie eine Motivation freisetzen, alles zu tun, dass das Kind wieder aus dem Brunnen rauskommt. Und wir haben einen großen Auftrag. Und wir sind weit davon entfernt, den zu erreichen. Und wahrscheinlich ist es erst der erste Schritt, um wir zu erkennen, wie groß die Liebe Gottes ist und das auch mal in seinem eigenen Herzen klar zu kriegen. Und solange du vielleicht noch in deinem Herzen irgendwie empfindest, dass Gott über dich hängen lässt oder ein Arsch ist oder irgendwas Negatives in dein Leben gebracht hat, solange wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, Gottes Auftrag irgendwie zu leben. Aber wenn einmal irgendwie so das eingesackt ist und du es einmal weißt, dass diese ganzen Sachen, die gesagt werden, dass es Rufmord an Gott ist und dass mein Vater oder dein Vater niemals jemanden krank machen würde, um ihm etwas zu zeigen, niemals irgendwie jemanden keine Chance geben würde, das Evangelium zu hören und sich im Gegenteil danach sehnt, dass sein Evangelium greift im Leben eines jeden Menschen, dann muss das diese Motivation noch eigentlich bringen, um das Kind aus dem Brunnen zu holen. Und es ist, ehrlich gesagt, mein Traum, von dem wir noch sehr weit entfernt sind. Und ich glaube, dass es aber auch irgendwie Gottes Traum ist, dass wir es schaffen, viele Kinder aus dem Brunnen zu holen und dass wir es schaffen, dass unsere Stadt, soweit es geht, errettet wird. Und dass Remscheid eine Stadt wird, von der es unmöglich ist, in die Hölle zu kommen. Keine Ahnung, ob das geht, aber warum soll es nicht gehen? Dass Remscheid zumindest eine Stadt ist, wo es super schwer ist, in die Hölle zu kommen. Weil jeder vorher das Evangelium gehört hat. Dass Remscheid wie vielleicht eine Stadt ist, wo es super schwer ist, nicht mit Gott zu leben. Weil überall irgendwie Zeichen von Gottes Güte und Gnade sind. Weil es total normal ist, irgendwie, dass Feierlichkeiten auf die Weise aufgemischt werden, wie Jesus das gemacht hat. Dass Remscheid einfach vielleicht eine Stadt werden kann, wo es schwer ist, überhaupt um Gott rumzukommen. Weil so viele Leute wie begeistert sind und für ihn brennen und leidenschaftlich wie dabei sind, das ist irgendwie total normal. Das ist irgendwie, dass die S-Bahn, in die man einsteigt, völlig voll ist vom Heiligen Geist. Es gibt gar keine S-Bahn hier, oder? Ja. Busse. Dass die Busse irgendwie total voll sind von Heiligem Geist, irgendwie, dass man kaum irgendwie da rumkommen kann. Hey, und wir wissen nicht, wie es geht, aber ich glaube irgendwie, dass dieses Ziel, dass das Ziel Gottes, diese Vision Gottes mit dem Missionsbefehl, dass das etwas so Großartiges und so Wichtiges ist, dass es sich lohnt, sein ganzes Leben dafür hinzugeben und es immer wieder zu versuchen, bis man endlich durchgedrungen ist. Es gibt nichts Besseres, als den Willen Gottes zu tun. Es gibt nichts, was uns erfüllender sein wird oder was besser für uns sein wird, als Gottes Willen zu tun und Gottes Reich in dieser Welt auszubreiten. Und es ist egal, wie schwer es ist. Es ist egal, wie viele Anläufe es dauern wird. Es ist egal, wie lange es dauern wird, wie oft wir es versuchen müssen. Aber es wird sich lohnen, weil das Kind ist in den Brunnen gefallen und Gott will, dass es rauskommt. Amen. Heiliger Geist, ich habe das ausgerichtet, so wie ich es empfangen habe. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst. Herr, du bist der Einzige, der das kann. Du bist der Einzige, der Herzen verändern kann. Und ich bitte dich, dass du uns heute den Vater zeigst. Und ich bitte dich, dass du uns heute eine Motivation erneuerst, dir nachzufolgen, dein Reich zu bauen und Kinder aus dem Brunnen rauszuholen. Hier ist dein Wort, sagt in wem, ich glaube, Matthäus 13,11 ist das, dass das Reich Gottes leidet wir unter den Leuten, die ihm Gewalt antun, die es mit Gewalt an sich reißen. Und ich bete, dass wir Leute sind, die nicht eine Laissez-faire-Haltung haben gegenüber dem Leiden dieser Welt, sondern ich bete, dass wir Leute sind, die genauso sind, die sagen, ich werde alles tun, um den Himmel auf diese Erde runterzubeten. Ich werde alles tun, damit dieses Gebet in Erfüllung geht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf und so auf Erden. Gott, ich bete mir, dass das kommt. Ich bitte dich, dass du uns alle Lauheit wegnimmst. Gott, ich bitte dich, dass du uns die Vision davon gibst, wie sehr du die Welt liebst, wie sehr du uns liebst. Gott, ich bitte dich, dass du uns so begegnest, dass es uns immer verändert und dass es niemals wieder so sein kann wie vorher. Gott, und ich glaube, dass es geht. Ich glaube, dass es möglich ist für dich. Und ich bitte dich, dass du es machst. Vater, ich will keine Lauheit mehr haben. Und ich will, dass in meiner Gemeinde keine Lauheit ist. Ich bitte dich, dass du uns frei machst davon. Halleluja. Jesus, ich bitte dich, dass du deine Liebe in uns ausbreitest und groß werden lässt. Ich bitte dich, dass du Glauben an deine Kraft in uns groß werden lässt. Und ich bitte dich, dass wir mutig vorangehen. Ich bitte dich, dass sich auch bei uns dieser Effekt einstellt, dass sich uns der Magen umdreht, wenn wir Menschen leiden sehen. Dass uns der Magen umdreht, wenn wir sehen, wie das 20, 40, 60.000 Leute in der Stadt verloren gehen werden ohne dich. bitte ich, dass wir nicht mehr damit leben können, Herr, so wie du es nicht ertragen konntest, irgendwie, dass dieser Mensch noch ein paar Stunden länger gebunden sein sollte, Herr, so mächtig, dass es bei uns ist, Herr, dass wir es nicht ertragen können, was hier geht. Jesus, danke für diesen Auftrag. Danke, dass wir dein Reich bringen können. Amen. Amen. Ich möchte es auch nochmal sagen, wie jetzt auch noch vorm Lobpreis, es gibt nichts Wichtigeres, als Jesus kennenzulernen. Und wenn ich hier gerade über Heilung gepredigt habe, dann ist das nichts im Vergleich dazu, wo man die Ewigkeit verbringt. Und es ist einfach so, es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle. Und wie wir unser Leben hier leben oder wie wir uns entscheiden, hat einen Einfluss und wieder drauf, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Und es hängt alles irgendwie davon ab, ob wir das Opfer Jesu annehmen oder nicht. Und wenn du heute hier bist und du hast das vielleicht jetzt nur mal für dich abgecheckt oder du bist vielleicht ein paar Mal irgendwie schon hier und du weißt nicht irgendwie so genau, ob du Christ werden willst oder nicht, dann möchte ich dich echt ermutigen, das zu machen. Und wenn du Jesus kennenlernen willst, ist das echt kein Ding. Es ist kein Ding, errettet zu werden. Es ist keine große Sache, irgendwie Gott in dein Leben hineinzukriegen. Aber es ist so wichtig. Es ist die wichtigste Entscheidung, die du fällen kannst. Und wenn du jetzt irgendwie hier bist und dich das irgendwie ansprichst, du irgendwie merkst, dass es einen Gott gibt und dass du nicht mit ihm im Reinen bist, dann bitte dich, komm nachher einfach zu unserem Ministry-Team. Sprich mit Alex oder wer war die andere? Nur Alex. Sprich mit Alex und die wird dir das auf jeden Fall zeigen können, wie es möglich ist, mit Gott zu leben. Und es ist so gut. Es ist das Beste, was du machen kannst. Rock'n'Roll.
Ich wollte noch was sagen, weil ich heute